Liebe Geschwister, liebe Freunde, wir kommen jetzt zu 1. Mose 4. Wir haben gestern noch die Vertreibung aus dem Paradies miteinander angeschaut. Der gefallene Mensch war nun östlich von Eden, getrennt von dieser paradiesischen Gemeinschaft mit Gott. Und dann lese ich 1. Mose 4, 1. Und der Mensch erkannte Eva, seine Frau. Und sie wurde schwanger und gebar Kain. Und sie sprach, ich habe einen Mann erworben mit Hilfe des Herrn. Wir haben gestern gesehen, dass Gott unmittelbar nach dem Sündenfall bereits den Erlöser angekündigt hat. Kapitel 3, Vers 15. Der Same der Frau sollte kommen und der Schlange den Kopf zertreten, dabei aber selbst eine Todeswunde erleiden. Denn die Schlange würde ihm in die Ferse beißen. Und nun ist Eva schwanger. Es ist wichtig, der inspirierte Text sagt, und der Mensch erkannte Eva, hebräisch Chava, nicht Isha. Das war ja, wie ich erklärt habe gestern, der ursprüngliche Name von Adams Frau, Isha, Frau oder Männin heißt das. Aber nach dem Sündenfall, als Adam der Verheißung Gottes Glauben geschenkt hat, dass Eva nicht sogleich sterben würde, sondern dass sie eben Nachkommenschaft haben würde und dass ein Same von Eva der Schlange den Kopf zertreten würde, da hat Adam eben diesen neuen Namen gegeben. Anstatt dass ihr Eva was passender gewesen wäre im Blick auf die Verheißung des Todes, anstatt dass ihr sie Mavet, Tod, genannt hätte, nannte er sie Chava, Leben. Und jetzt lesen wir hier, und der Mensch erkannte Chava. Also die Frau, die die Verheißung hatte, eben dass der Messias von ihr abstammen würde. Und tatsächlich, Eva denkt, das ist er wohl. Und darum gibt sie den Namen Kain. Ich habe auf dem Blatt erklärt, auf dem Skript, Seite 6 unten. Kain bedeutet erworbenes Gewinn. Und das kommt in dem Wortspiel zum Ausdruck, ich habe einen Mann erworben, hebräisch Kana, das ist die Wurzel von Kain. Kana, mit Hilfe des Herrn. Aber welche Enttäuschung. Anstatt dass das der Same wäre, der Leben bringen würde, wurde Kain schließlich der erste Mörder in der Menschheitsgeschichte. Und so lesen wir in Vers 2, und sie gebar ferner seinen Bruder, den Abel. Das hebräische Wort Abel, hebräisch ausgesprochen Hevel, heißt Hauch, Nichtigkeit. Offensichtlich haben die Eltern bereits in den ersten Jahren von Kains Leben gemerkt, da gibt's ein Problem. Wir sind nicht mehr so, wie wir einst erschaffen worden waren. Prediger 7 sagt, dass Gott den Menschen gerade erschaffen hatte, aber sie haben viele Ränke gesucht. Und so nennen sie dieses kleine Kind, das so unschuldig erschien in den Armen der Eltern, nennen sie Hauchnichtigkeit. Sie merkten, wir müssen wohl länger warten, bis der verheißene Messias kommen würde. Sie hatten noch mehr Kinder, das geht hervor aus Kapitel 5, Vers 4. Und die Tage Adams, nachdem er Seth gezeugt hatte, waren 800 Jahre und er zeugte Söhne und Töchter. Also eine unbestimmte Zahl von Söhnen und Töchtern ist aus dieser ersten Ehe hervorgegangen. Aber namentlich werden hier zunächst nur Kain und Abel erwähnt. Abel wurde ein Schafhirt, Kain ein Ackerbauer. Und dann ging es darum, dass sie Gott ein Opfer darbringen würden. Ohne Zweifel haben sie von ihren Eltern gehört, wie Gott nach dem Sündenfall, nachdem Adam die Verheißung Gottes von dem Samen, der Leben bringen würde, Glauben geschenkt hatte. Sie haben gehört, wie Gott sie dann mit Fellen bekleidet hatte. Tiere mussten sterben. Ein Hinweis auf den kommenden Erlöser, der durch den Biss der Schlange sterben würde. Und so wollten sie Gott ein Opfer darbringen. Abel bringt ein blutiges Opfer in Übereinstimmung mit der Belehrung der Eltern. Und Kain bringt ein unblutiges Opfer und bringt damit eben zum Ausdruck, dass er allein aufgrund der eigenen Leistung Gott etwas bringen will. Abel hingegen, bewusst in dem Vertrauen, einer wird kommen, der wird für uns sterben. Natürlich könnte jemand sagen, aber natürlich unglücklicherweise war Kain ja eben ein Ackerbauer und hatte keine Tiere. Nun, er hätte einen Tauschhandel mit Abel machen können und auch blutige Opfer darbringen können. Aber Hebräer 11 macht dann deutlich, dass Abel durch Glauben ein besseres Opfer dargebracht hatte. Also die Motivation hinter seiner Tat war Glaube. Glaube an diesen kommenden Erlöser, Glaube an Gottes Verheißung. Während 1. Johannes 3 uns eben enthüllt, Kain war aus dem Bösen. Seine Gesinnung war böse. Und wir sehen hier den tiefsten Ursprung der menschlichen Religion. Der Mensch will mit eigener Leistung vor Gott erscheinen. Das war das Resultat seiner Arbeit, seiner Mühe auf dem Feld. Und ohne Blut, ohne ein blutiges Opfer. Ich bin mal zu einer Vortragsreise nach Deutschland gefahren, im ICE, wie so oft. Und dann musste ich zu Mittag etwas essen. Und gegenüber von mir saß eine ältere Dame. Und als ich dann gebetet hatte, machte sie die Bemerkung: Zuerst betet er und dann frisst er dieses Stück Fleisch. Und ich habe dann erklärt, ja, das Fleischessen hat natürlich eine Bedeutung. Ich weiß, es gibt Leute, die wollen kein Fleisch essen, weil sie auch den Gedanken nicht ertragen, dass ich leben kann, weil ein anderer gestorben ist. Ja, natürlich, sie ist eine Buddhistin. Also sie war keine Asiatin. Sie ist eine Buddhistin und hat dann ihre Abscheu über den Gedanken des Opfers zum Ausdruck gebracht. Das ist zutiefst Kains Religion, der nicht aufgrund der Gnade Gottes und des stellvertretenden Opfers vor Gott erscheinen will. Und dann wird Kain zum Mörder. Und da haben wir auch die Wurzel der Religionskriege. Der Mensch, der nicht aus der Gnade leben will, ist auch der Mensch, der bereit ist zum Religionskrieg. Und so kommt es zu diesem ersten schrecklichen Mord in der Menschheitsgeschichte. In der Folge wird Kain von Gott verflucht. Er muss unstet und flüchtig werden, Vers 12. Aber Gott macht einen Schutz, gibt Kain einen Schutz, dass niemand ihn töten sollte. Und dann lesen wir Vers 16, und Kain ging weg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Lande Not, östlich von Eden. Also hier sehen wir den Weg Kains, der bewusst von Gott wegging. Wir lesen in Judas Brief, sie sind den Weg Kains gegangen. Das ist der Weg des Menschen, ganz bewusst aus der Gegenwart und der Gemeinschaft Gottes hinweg. Von dem Angesicht des Herrn, das heißt aus seiner Gemeinschaft, ist der hebräische Ausdruck, um das auszudrücken. Und im Lande Not, das heißt Flucht, östlich von Eden. Hier wird nochmals die Weite, die Entferntheit von der Gemeinschaft Gottes betont. Ich habe gestern erklärt, der Mensch wurde aus dem Paradies hinausgetan, nach Osten, über das Osttor des Gartens. Also östlich von Eden, das ist der Ort symbolisch für die Trennung von Gott. Kain geht noch weiter östlich von Eden. Und dann beginnt er eine große Zivilisation aufzubauen. Und Kain erkannte seine Frau und sie wurde schwanger und gebar Hanoch. Und er baute eine Stadt und benannte die Stadt nach dem Namen seines Sohnes Hanoch. Ja, da haben wir ein Thema für den Stammtisch. Da wird gefragt, woher hatte Kain seine Frau? Und dann lachen alle. Da gab es nur diese Söhne, Kain und Abel, und dann plötzlich hat er eine Frau. Ja? Und erst noch, er geht zuerst in ein weites Land, nach Not, und dann heiratet er. Übrigens, in meiner Bibel steht nicht, dass er die Frau im Lande Not gefunden hat. Es steht nur, Kain erkannte seine Frau. Aber ob er sie schon früher geheiratet hat oder erst im Lande Not, das wird im Text gar nicht gesagt. Nun, woher hat er seine Frau? Einmal hat ein junger Mann diese Frage gegenüber einem englischen Evangelisten, so ein würdiger, adliger Mann, geäußert. Und dann hat der Evangelist ihn scharf angeschaut und hat gesagt, junger Mann, Sie sind zu jung, um sich mit der Frau eines anderen Mannes zu beschäftigen. Ja, ich würde nicht diese Antwort geben, ich würde die Frage beantworten. Nun, wir haben die Antwort bereits in Kapitel 5 gefunden. Adam und Eva hatten weitere Söhne und Töchter. Am Anfang der Menschheitsgeschichte hat sich die Menschheit durch Verwandtschaftsehen fortgepflanzt. Und das war damals noch möglich, weil das Erbgut, das genetische Material, war eigentlich noch vollkommen intakt. Die allmähliche Degeneration durch Mutationen kam erst viel später. Und wir wissen ja aus der späteren Geschichte der Bibel, sogar Abraham aus Ur in Chaldäa, als er noch ein Götzendiener war, heiratete seine Halbschwester Sarah. Das ging. Aber mit dem Auszug aus Ägypten, nach strenger biblischer Chronologie, 1606 vor Christus, kommt in 3. Mose die ganz klare Gesetzgebung, in welchen Verwandtschaftsgraden man heiraten darf und in welchen nicht. Und 3. Mose ist dort sogar noch ein bisschen strenger als das deutsche Recht heute. Es gibt also einen Verwandtschaftsgrad, der nach dem Gesetz Mose verboten ist, der aber nach deutschem Recht noch gehen würde. Ja, nur um zu erklären, dann war endgültig fertig. Aber vorher war das anders. Und so ist die Frage geklärt. Aber wir sehen, Kain wird der erste Städtebauer in der Bibel. Und er benennt sie nach seinem Sohn Hanoch. Damit wollte er eben auch quasi seiner Familie die Ehre geben. Er sucht seine Ehre. Weiter, und dem Hanoch wurde Irad geboren, und Irad zeugte Mehujael, und Mehujael zeugte Methuael, und Methusael zeugte Lamech, und Lamech nahm sich zwei Frauen. Der Name der einen war Ada, und der Name der anderen Zilla. Jetzt sehen wir, wie sich diese gottlosen Generationen von Kain immer noch weiter von Gott entfernen. Und von diesem siebten nach Adam über Kain wird gesagt, er nahm sich zwei Frauen. Ganz frech durchbricht Lamech die göttliche Ordnung, die in dem Bund mit Adam festgelegt war, die Ein-Ehe. Gott hat mit Adam einen Bund geschlossen und dieses Bundespaket umfasste das Gebot in Verbindung mit dem Baum der Erkenntnis. Aber darin war auch eingefasst, dass Gott eben Adam und Eva als Ehepaar, ein Mann und eine Frau, zusammengefügt hatte. Da war auch eingefasst der Auftrag zur Vermehrung, seid fruchtbar und mehret euch. Da war auch der Auftrag zur Verwaltung der Erde mit eingeschlossen. Das ist alles der Bund mit Adam. Lamech durchbricht bewusst den Bund mit Adam, indem er die Polygamie eröffnet. Er nimmt sich zwei Frauen. Und wir sehen dann, wie das weitergeht. Und Ada gebar Jabal. Dieser war der Vater der Zeltbewohner und Herdenbesitzer. Und der Name seines Bruders war Jubal. Dieser war der Vater aller der, welche mit der Laute und der Oboe umgehen. Und Zilla, auch sie gebar Tubal-Kain, ein Hämmer von allerlei Schneidewerkzeug aus Erz und Eisen. Hier wird eine Hochkultur aufgebaut. Und wir sehen also, der eine Sohn macht sich so in der Wirtschaft einen Namen. Er wurde Herdenbesitzer und wusste, wie man quasi auf diese Weise eben immer mehr Reichtum anhäufen konnte. Und dann lesen wir von Jubal, das ist der Vater der Berufsmusiker. Er war ein Spezialist für die Kinnor, für die Laute und die Ugav. Das ist nicht die Flöte, sondern das ist ein Instrument mit einem Rohrblatt, je nachdem wie gebaut, entsprechend einer Klarinette, einer Oboe. Ugav kommt von Agav, das heißt, es drückt aus, dass dieses Instrument einen lieblichen Klang hat. Ja, das ist dieser besonders liebliche Klang der Oboe zum Beispiel. Ja, und dann haben wir Tubal-Kain, der wird ein Technologe im Bereich der Metallbearbeitung. Erz, damit ist gemeint Kupfererz und sogar Eisen. Die warten nicht, bis man später in der Geschichte die Kupferzeit, die Bronzezeit und dann die Eisenzeit systematisch eröffnete, sondern vorsintflutlich. Kupferbearbeitung, noch schwieriger ist Eisen, das könnte unser Hans alles besser erklären, weil Eisen einen höheren Schmelzpunkt hat. Man muss also noch bessere Öfen entwickeln. Jetzt könnte man natürlich ableiten und sagen, seht ihr, das sind alles Dinge, die kommen aus der Gottesferne heraus. Wirtschaft, Musik und Technologie. Eigentlich könnte man sagen, noch mehr. Auch die Kunst der Poesie. Ich lese noch weiter. Und die Schwester Tubal-Kains war Naama. Und Lamech sprach zu seinen Frauen. Und das ist nun ein Gedicht im Hebräischen. Es ist Poesie. Ada und Zilla, hört meine Stimme. Die gleiche Verszeile wird mit anderen Worten nochmals sinngemäß ausgedrückt. Frauen Lamechs, horcht auf meine Rede. Einen Mann erschlug ich für meine Wunde. Nächste Zeile. Und einen Jüngling für meine Strieme. Oder ja, einen Jüngling für meine Strieme. Wenn kein siebenfältig gerecht wird, so Lamech 77-fältig. Also Lamech hat ein Problem mit einem jungen Mann. Und wurde von ihm verletzt. Und das war für ihn der Anlass, ihn umzubringen. Und diese ganze Mordtat, die fasst er in ein Gedicht. Und da haben wir im Kern, was die Kunst dann in den folgenden Jahrtausenden immer und immer wieder getan hat, das Böse wird mit Kunst verherrlicht. Ob das nun Malerei sei oder Musik, denken wir zum Beispiel an die Oper, wo das sehr oft der Fall ist, und dann oder die Rockmusik, wenn es geht um Themen wie freie Liebe, Drogen und so weiter. Ja, auch der Film wird dazu benutzt. Dann könnte man also jetzt denken, aufgrund dieser Stelle kann man alles, eben Kunst, Wirtschaft und so weiter, ablehnen. Aber wir müssen das anders lösen, denn wir finden ja später in der Bibel, sagen wir bei David, die Musik im Dienste Gottes. Also wir können nicht sagen, die Musik an sich ist ein Problem. Wir finden auch die Wirtschaft später von Gottesfürchtigen betrieben. Also die Sache ist, der Gebrauch entscheidet. Hier wurden diese Dinge benutzt, um die Lehre ohne Gott ganz östlich von Eden auszufüllen. Und wenn wir diese Dinge brauchen, um die Lehre ohne Gott auszufüllen, dann sind sie echt ein Problem. Aber wenn wir diese Dinge einsetzen zur Ehre Gottes, dann ist es etwas anderes. Ich lese weiter. Und Adam erkannte abermals seine Frau und sie gebar einen Sohn und gab ihm den Namen Seth. denn Gott hat mir einen anderen Samen gesetzt anstelle Abels, weil Kain ihn erschlagen hat. Sheth, oder im Deutschen eher Seth genannt, kommt von der Wurzel Lashit. Sheth heißt setzen, stellen, legen. Und so kann man also Seth übersetzen mit Ersatz. Er wird an die Stelle des umgebrachten Abel gesetzt. Und weiter, und dem Seth, auch ihm wurde ein Sohn geboren, und er gab ihm den Namen Enosch. Damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Enosch bedeutet Mensch. Aber wir haben gestern gelernt, Adam heißt auch Mensch. Ja, aber der Begriff Adam, ganz wörtlich Erdling, drückt aus, der Mensch, so wie er aus der Hand Gottes, aus der Schöpferhand Gottes hervorgegangen ist. Aber Enosch kommt von der Wurzel Anash, das heißt böse sein, sterblich sein. Also das bedeutet Mensch, das Wort wird später in der Bibel für Mensch benutzt, zum Beispiel im Psalm 8. Aber Enosch mit dem Nebenbegriff des sterblichen, bösen, hinfälligen. Man muss sich das wieder ganz konkret vorstellen, das Kind kommt auf die Welt und Seth hat dieses scheinbar unschuldige Wesen da auf den Armen und gibt ihm den Namen böser Mensch, sterblicher Mensch, hinfälliger Mensch. Aber diese Menschen haben in der Frühzeit der Geschichte genau realisiert, mit uns ist etwas grundsätzlich anders geworden, seit dem Sündenfall. Das Böse kommt nicht später einfach so ab. Entscheidung im Leben, das Böse ist bereits seit Geburt in uns vorhanden. Und schauen wir in 1. Mose 5, da steht doch, in Vers 3, und Adam lebte 130 Jahre und zeugte einen Sohn in seinem Gleichnis nach seinem Bilde und gab ihm den Namen Seth. Da haben wir den gleichen Ausdruck. Gott hat ja den Menschen geschaffen in seinem Gleichnis, nach seinem Bild. 1. Mose 1, 27. Aber hier heißt es, dass Adam als gefallener Mensch einen Sohn in seinem Bild, in seinem Gleichnis nach seinem Bild zeugt. Und hier macht die Heilige Schrift bereits klar, das Böse, die sündige Natur ist mit dem Sündenfall in die Welt gekommen, wie das Römer 5, Vers 12 und folgende lehrt, und wird vom Vater an die Nachkommen weitergegeben. Der Mensch wird als Sünder geboren mit einer Kraft in sich, die Bibel nennt das im Neuen Testament die Sünde, das Fleisch, eine Kraft in sich, die den Menschen drängt, zieht zum Bösen hin. Und das hat Seth so klar erkannt und darum gab er diesem Kind den Namen Enosch. Und Mose erklärt, damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Man hat gemerkt, wir haben echt ein Problem und wir können nur Hilfe finden, wenn wir bei dem Ewigen Zuflucht nehmen. Das hat die Menschen gelehrt zu beten. Das war für sie eine prekäre Situation. Nicht wahr? Das Wort prekär kommt ja von lateinisch precari, beten. Also eine prekäre Situation ist eine Situation, in der man erkennt, dass da nur noch Beten hilft. Also das nur als Tipp, wenn man nächstes Mal in eine prekäre Situation kommt. Dann haben wir in 1. Mose 5 die Geschlechterfolge von Adam über Seth, diesen Ersatz, hin bis zu Noah. Und nun, mit dem Licht des Neuen Testaments ist uns klar, das ist die Linie auf den Messias hin. Das ist die messianische Linie. Und die wird uns hier aufgezeigt in diesem Kapitel, so als Kontrast zu dieser Geschlechterfolge der gottlosen Kainiten in Kapitel 4. Was auffällt ist, die Generationen werden da so beschrieben, ohne dass irgendwelche großen Leistungen, sagen wir jetzt in wirtschaftlicher, technologischer, künstlerischer Hinsicht, aufgezeichnet werden. Die sind einfach da als Zeugen zu ihrer Zeit. Und das ist schon eindrücklich. Das zeigt uns auch, wo ist das Wesentliche? wo findet sich das Wesentliche in unserem Leben? Es geht nicht darum, dass wir am Schluss irgendwie aufweisen können, das habe ich und das habe ich und das habe ich in meinem Leben geleistet und dieses Projekt habe ich durchführen können. Es geht darum, dass wir da sind als Zeugen Gottes. So wie es von David heißt in Apostelgeschichte 13, dass er zu seiner Zeit den Willen Gottes getan hat. Und auch wir haben ja nicht wählen können, in welcher Generation wir geboren werden sollten. Das gehört zu den Dingen, die man nicht wählen kann. Es gibt noch mehr. Man kann nicht wählen, welche Eltern man kriegt. Man kann nicht wählen, wann man geboren wird. Man kann auch nicht wählen, wo man geboren wird. Warum sind wir nicht alle in Kalkutta geboren? Das wäre ziemlich anders rausgekommen, oder? Ja. Das sind diese Dinge. Aber da, wo Gott uns hingestellt hat, in dieser Zeit, in die wir hineingestellt sind, da sollen wir wie David dem Willen Gottes dienen. Und so eben auch diese Zeugen, die da aufgelistet werden, von Adam über Seth bis auf Noah. Ich weiß von einer, vor vielen Jahren, einer sehr schwachen Versammlung, da war an einem Sonntag bei der Wortverkündigung, war jetzt effektiv kein Bruder da, der irgendwie die Gabe hatte, ein Wort weiterzugeben. Und dummerweise, in Anführungsstrichen, hat jemand an diesem Tag eine ungläubige Person mitgenommen in die Versammlung. Und dann steht ein Bruder auf und liest 1. Mose 5 vor. Und da, ich möchte nur so beispielsweise lesen Vers 5, und alle Tage Adams, die er lebte, waren 930 Jahre und er starb. Vers 8, und alle Tage Seths waren 912 Jahre und er starb. Vers 11, und alle Tage Enosch waren 905 Jahre und er starb. Es ist wie Donnerschläge in diesem Kapitel, dieser Refrain, und er starb, und er starb. Und das hat diese ungläubige Person dermaßen getroffen, das Verhängnis des Todes, das da in die Welt gekommen war nach dem Sündenfall, sodass die sich in der Folge bekehrt hat. Ja, also, darauf müssen wir achten. Hier wird gezeigt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Da wird im Kern diese Evangeliumsbotschaft des Neuen Testaments bereits vorgestellt. Genau auch wie die Grundlehre im Römerbrief, der Mensch ist von Natur aus völlig verdorben. Das finden wir alles hier schon im Kern. Das ist übrigens sehr wichtig, wenn man bedenkt, im rabbinischen Judentum kennt man die Lehre von der Erbsünde. Das ist nicht eine vererbte Schuld, sondern die Erbsünde ist eben diese vererbte böse Natur, die wir von Adam hier erhalten haben, gemäß Römer 5, Vers 12 und folgende. Diese Lehre ist im rabbinischen Judentum nicht bekannt, sondern die orthodoxen Juden lehren, der Mensch hat in sich den Jetzer Tov, das ist die Neigung zum Guten, und Jetzer Ra, die Neigung zum Bösen. Und der Mensch könne quasi selber wählen, ob er nun eher in diese Richtung oder in jene Richtung gehen wolle. Aber die völlige Verdorbenheit des Menschen wird nicht gelehrt im Judentum, obwohl wir sie aus dem Alten Testament ganz klar herleiten können. Auch zum Beispiel aus Psalm 51, wo David selber bezeugt, dass er in Sünde geboren wurde von seiner Mutter. Aber man sagt so, und das erklärt übrigens auch Johannes 9, wo die Jünger fragen, angesichts des Blindgeborenen, da beim Tempeleingang, wer hat gesündigt? Dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren worden ist? Es gab nämlich eine rabbinische Lehre damals, die war nicht allgemein, aber sie war vorhanden, die sagte, wenn beim Embryo, also beim Kind im Mutterleib, der Jetzer Ra stärker ist als der Jetzer Tov, dann wird das Kind behindert geboren. Und so hat man den Eltern erst recht eine doppelte Last aufgelegt. Es ist schon schwer, aus Gottes Hand ein behindertes Kind anzunehmen, aber dann noch zu wissen, aha, das ist ein ganz besonders böses Kind. Denn der Jetzer Ra war größer. Und der Herr Jesus sagt, weder er noch seine Eltern, sondern damit die Werke Gottes offenbar werden. Ja, aber es ist so gewaltig. Plötzlich kommt die Ausnahme in Vers 18. Und Jered lebte 162 Jahre und zeugte Henoch. Und Jered lebte, nachdem er Henoch gezeugt hatte, 800 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Jereds waren 962 Jahre und er starb. Und Henoch lebte 65 Jahre und zeugte Methuselah. Und Henoch wandelte mit Gott, nachdem er Methuselah gezeugt hatte, 300 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Henochs waren 365 Jahre. Und Henoch wandelte mit Gott und er war nicht mehr, denn Gott nahm ihn hinweg. Er wurde entrückt, ohne den Tod zu sehen. Warum ist das geschehen? Gott wollte damit zeigen, durch den Sündenfall ist das Gesetz des Todes in die Welt gekommen. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber durch diese Ausnahme bei Henoch hat Gott im Blick auf das künftige Werk des Erlösers am Kreuz, durch das er den Tod vernichten würde, hat er bereits bei Henoch so rückwirkend den Tod aufgehoben. Nicht wahr? Gott ist ja nach der Bibel Yahweh, das heißt der ewig seiende Unwandelbare. Er ist nicht dem Wechsel von Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft unterworfen. Ich war Albert Einstein hat das so gut erklärt, dass Zeit abhängig ist vom Raum. Raum und Zeit hängen direkt zusammen und die Zeit ist sogar relativ, denn es hängt sogar ab, wie schnell man durch den Raum sich bewegt. Je nach Geschwindigkeit ist die Zeit unterschiedlich wahrzunehmen. Je schneller, desto langsamer wird die Zeit. Aber Gott ist der Allgegenwärtige, der überall im Universum gleichzeitig ist, aber auch im Jenseits. Er ist nicht Raum und Zeit unterworfen und darum kann er auch perfekt die Zukunft voraussagen. Und darum konnte Gott auch im Alten Testament vergeben im Blick auf das Werk des Herrn Jesus. Und er konnte den Tod im Fall von Henoch aufheben im Blick auf das Werk des Herrn Jesus. Und er konnte auch den Herrn Jesus damals am Kreuz für Sünden bestrafen, die Menschen erst fast 2000 Jahre später begehen würden. Denn der Herr Jesus hatte meine persönliche Schuld, die Schuld des ganzen Lebens, an seinem Leib getragen auf dem Kreuz vor 2000 Jahren, als ich noch keine einzige Sünde getan hatte. Und so sehen wir etwas von dem allmächtigen Wesen Gottes. Und so war das also für die Menschen wie ein Unterpfand, eine Garantie. Gott wird seine Verheißung im Blick auf den Erlöser erfüllen und darum konnte er Henoch hinwegnehmen. Und dann, die nächste Generation ist Methuselah. Ich habe auf dem Skript erklärt, Methuselah kann man erklären, Methu, Mann, und Schelach, Wurfgeschoss, also Mann des Wurfgeschosses. Aber man kann auch anders das Wort auftrennen. Met heißt Tod. Uschalach heißt, so wird er es senden. Ist er tot, so wird er es senden. Und wenn man die exakte Chronologie, wie sie da in 1. Mose 5 vorliegt, ich habe die auf Seite 7 als Tabelle aufgelistet, da sieht man, Adam wurde 4119 vor Christus erschaffen, nach strenger biblischer Chronologie. Und ich habe alle diese Alter hier durchgerechnet bis auf Noah. Und wenn man diese Chronologie durchrechnet, sieht man, Methuselah starb genau im Jahr der Sintflut. Von Adams Erschaffung bis zur Sintflut waren nämlich 1656 Jahre. Und Methuselah stirbt im Jahr der Sintflut. Das war ein prophetischer Name. Henoch war ja ein Prophet. Darum steht ja auch in Judas 14. Es hat aber Henoch, der siebente von Adam. Und tatsächlich, von Adam an ist er die siebte Generation. Ganz im Kontrast zu Lamech, diesem Gottlosen, der auch die siebte Generation war. Es hat aber auch Henoch, der siebte von Adam, von diesen geweissagt und gesagt, siehe, der Herr ist gekommen inmitten seiner heiligen Tausenden, um Gericht auszuüben und so weiter. Da hat Henoch vorsintflutlich bereits das zweite Kommen Jesu als Richter der Welt vorausgesagt. mit allen seinen Heiligen. Er war ein Prophet und darum auch dieser prophetische Name. Dann die nächste Generation ist wieder ein Lamech und dann kommt Noah. Ich lese Vers 28. Und Lamech lebte 182 Jahre und zeugte einen Sohn. Und er gab ihm den Namen Noah, hebräisch Noach, indem er sprach, dieser wird uns trösten über unsere Arbeit und über die Mühe unserer Hände wegen des Erdbodens, den der Herr verflucht hat. Da finden wir wieder einen, der Sehnsucht hatte, dass doch endlich der Erlöser kommen würde. Und da gab er diesem Kind den Namen Noach, von der Wurzel im Hebräischen Lanuach, ruhen oder trösten. Dieser wird uns trösten. Noach heißt also Trost oder Ruhe. Aber Noah war nicht der verheißene Same der Frau, der der Schlange den Kopf zertreten würde. Ja, er war ein ganz besonderer Mann und so musste auch er die Arche zur Rettung seines Hauses bauen. Aber wir sehen, auch er hat das Böse in sich. Später wird er Weinbauer, betrinkt sich und entblößt sich in seinem Zelt auf unwürdige Weise. Nein, Noah war noch nicht der Erlöser. Aber wir werden sehen, wir finden eine Vorschattung auf den Erlöser in seinem Leben als Gerechter. Auf Seite 8 habe ich die Namen der 10 Patriarchen von Adam bis auf Noah zusammengestellt. Und in diesen Namen findet man die ganze Evangeliumsbotschaft. Und zwar nach dem Prinzip, wie Daniel die Schrift an der Wand in Daniel 5 deuten musste. Mene, mene, tekel, ufasin. Im Aramäischen heißt Mene eigentlich Mine. Das ist eine Geldgewichtsangabe. Mine, Mine, Tekel ist das Aramäische für Shekel im Hebräischen. Oft ein T im Aramäischen entspricht dem Sch-Laut im Hebräischen. Also Mine, Mine, Shekel, Ufarsin und Halb Shekel. Aber die Menschen, die das gelesen haben, sie konnten es ja nicht mal lesen, aber hätten sie es lesen können, hätten sie gedacht, ja, das sind alles wirtschaftliche Begriffe. Ja, so schauen viele Leute die Geschichte an. Und ganz besonders die Marxisten. Die sehen nur ökonomische Verhältnisse und das Proletariat und das Bürgertum und das Proletariat, das sich erheben muss, eben aus wirtschaftlichen Gründen, damit die Geschichte vorangeht. Die sehen nur das Geld als Motor der Geschichte. Das sind eben die Materialisten. Aber Daniel, durch den Geist Gottes angeleitet, geht auf die Wurzeln der Wörter ein. Mene kommt von der Wurzel Mena, das heißt zählen. Also gezählt, gezählt. Und Tekel kommt von der Wurzel Takal, Tekal, das heißt wiegen. Also gezählt, gezählt, gewogen. Und Farsin kommt von der Wurzel teilen, eben das ist der Halbschekel, gewogen und zerteilt. Und dann erklärt er dem Belsazar, dein Leben ist von Gott gezählt worden, deine Tage sind gezählt, du bist gewogen worden, aber zu leicht erfunden. Und so wird dein Königreich geteilt und den Medern und den Persern gegeben. Und Farsin klingt eben an das Wort Perser im Aramäischen. So hat er das gedeutet. Jetzt machen wir das Gleiche. Adam, wissen wir, bedeutet Mensch. Und zwar so, wie er aus der Hand Gottes hervorgegangen ist. Seht, kommt ja von der Wurzel Schied, setzen, stellen. Und darum Ersatz. Und Enosch heißt sündiger Mensch. Ja, das drückt also aus, der Mensch, so wie er aus der Hand Gottes hervorgegangen ist, kam in die Stellung, Laschit, setzen, stellen, eines sündigen Menschen. Kenan kann man nach 2 Wurzeln erklären. Eine ergibt Schmied Und die andere Wurzel ergibt die Bedeutung weinender. Also der Mensch wurde in die Stellung versetzt von einem sterblichen, weinenden Sünder. Und dann kommt Mahalalel, das kommt von Halal, Hallelu heißt lobet. Mahalal heißt gelobt, ist Gott, El. Also der gelobte Gott, Jered, kommt von Jarad, herabsteigen. Der gelobte Gott stieg herab. Henoch bedeutet geweiht, hingegeben. Der gelobte Gott stieg herab. Er lebte geweiht in Hingabe. Und dann Methusalah, Tod, so sendet er es, oder sein Tod bewirkt, sendet. Lamech kann man gemäß dem arabischen Jil Mak als gewalttätiger Mensch oder starker junger Mann ausdrücken. Also sein Tod bewirkt dem gewalttätigen Mensch Noach, Trost, Ruhe. Das ist die ganze Evangeliumsbotschaft. Das ist das erste Zeitalter der Heilsgeschichte. Gott hat einen Bund geschlossen mit Adam, hat seinen Segen gegeben und dann kam der Niedergang und der wurde so stark, dass am Schluss Gott mit seinem Gericht eingreifen musste mit der Sintflut. Und dann kommt das nächste Zeitalter, Gott schließt einen Bund mit Noah und segnet ihn, aber schon sehr bald kommt es zum Niedergang, bis dann Gott schließlich mit seinem Gericht eingreifen muss, die Sprachenverwirrung, Zerstreuung der Völker und Gott lässt die Völker in die Unwissenheit und die Unmoral hineinfallen. Und dann kommt ein nächster Mann, Abraham, Gott schließt einen Bund mit ihm, segnet ihn und dann kommt wieder der Niedergang, bis dann schließlich seine eigenen Nachkommen auch in den Götzendienst in Ägypten fallen und Gott muss dieses Zeitalter beenden mit dem Gericht. Die Israeliten werden unterdrückt und die Jungs getötet im Nil. Und dann führt Gott unter Mose Israel heraus, schließt einen Bund, segnet Israel und so geht das weiter. Ganz konsequent kann man die Heilsgeschichte so einteilen in 7 heilsgeschichtliche Epochen. Die letzte ist dann das tausendjährige Reich, wenn Gott den neuen Bund mit Israel schließt. Und dann gibt es wieder einen Niedergang. Denn viele der Nachkommen bekehren sich nicht im tausendjährigen Reich, sondern am Schluss, wenn der Teufel wieder freigelassen wird, kann er sie verführen zum Aufstand und durch Feuer vom Himmel wird das 7. Zeitalter beendet und dann kommt der neue Himmel und die neue Erde. Ganz konsequent geht die Heilsgeschichte so auf. Ein guter Anfang, eine schlimme Entwicklung und ein Ende, das Gericht fordert. Es beginnt immer mit einem Bund Gottes mit dem Menschen. Es ist wunderbar, wenn man diese Harmonien im Wort Gottes erkennt. Und das kennen die liberalen Theologen nicht. Dann kann man sich ja merken, was das heißt, liberaler Theolog. Theolog heißt Theolog. Ja, wir waren doch gerade bei Wortspielen, nicht wahr? Das kann man auf Deutsch auch. Ja, wir gehen weiter zu Kapitel 6. Das Böse breitet sich immer mehr aus unter den Menschen. Und das geht sogar so weit, dass wir lesen in Vers 2. Da sahen die Söhne Gottes, dass die Töchter der Menschen schön waren. Und sie nahmen sich zu Frauen, welche sie irgend erwählten. Und der Herr sprach, mein Geist soll nicht ewiglich mit dem Menschen rechten, da er ja Fleisch ist und seine Tage seien 120 Jahre. Wer sind diese Söhne Gottes? Da gibt es die Meinung in den Auslegungen, ja, das sind vielleicht die Nachkommen über Seth, das ist quasi die göttliche Linie, das sind die Söhne Gottes. Nun, im Alten Testament werden zum Beispiel in Hiob 1 und 2 die Engel, die Bnei Elohim genannt, die Söhne Gottes. Und aus dem Judasbrief geht eindeutig hervor, dass das Engel sind. Denn im Judasbrief wird gesagt, dass Engel, ich lese das vor, es ist unglaublich, da gibt es Leute, die schreiben riesige Bücher über die Söhne Gottes und was das, wie man das alles auslegen könnte und so weiter. Und dabei kann man das mit einer Stelle aus dem Neuen Testament kann man das klären. Also manchmal kann man sich Bücher sparen und dafür andere, die nötig sind, schreiben. In Vers 6 im Judasbrief steht, und Engel, die ihren ersten Zustand nicht bewahrt, sondern ihre eigene Behausung verlassen haben, hat er zum Gericht des großen Tages mit ewigen Ketten unter der Finsternis verwahrt. Wie Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die sich gleicherweise wie jene, dieses jene bezieht sich zurück auf die Engel, der Hurerei ergaben und anderem Fleisch nachgingen, als ein Beispiel vorliegen, in dem sie des ewigen Feuers Strafe leiden. Anderes Fleisch. Im Griechischen gibt es zwei Wörter für anderes. Allos und heteros. Allos ist anderes von gleicher Art und heteros anderes von anderer Art. Und hier steht heteros. Also die Leute von Sodom und Gomorra, die haben die Schöpfungsordnung durchbrochen, indem sie nicht mehr heirateten und trotzdem Geschlechtsverkehr hatten. Und gingen noch weiter, sie haben auch die Ordnung Gottes durchbrochen durch Homosexualität und noch weiter bis zur Sodomie. Das ist der Verkehr mit Tieren. Das ist so übel, man scheut sich fast davon, überhaupt zu sprechen. Aber die Bibel spricht darüber und da müssen wir die Dinge auch soweit nötig ansprechen. Und hier wird also gesagt, dass die Engel, wie die Leute von Sodom, die Schöpfungsordnung bis zum Letzten durchbrochen haben. Das heißt, als Engel haben sie sexuelle Beziehung mit Menschen aufgenommen. Und für Gott ist das Durchbrechen der Schöpfungsordnung so schwerwiegend, dass diese Engel sofort in der Finsternis unten im Tartarus, wie 2. Petrus 2 sagt, wurden sie festgehalten. Diese Engel sind also heute nicht als Dämonen aktiv auf der Erde. Sind zwar auch gefallene Engel, aber Gott hat das so schwer eingestuft, dass die nicht mehr frei sind. Im Gegensatz zu den anderen gefallenen Engeln, die eben als Dämonen ihr Unwesen treiben bis zum heutigen Tag. Und da sehen wir also, wie Gott das Durchbrechen der Schöpfungsordnung einstuft und eben auch die Homosexualität. Und dann sagt Gott, Vers 3, eben mein Geist soll nicht ewig mit dem Menschen rechten, das heißt ihn von Sünde überzeugen, sondern die Zeit ist jetzt beschränkt auf 120 Jahre. Das bedeutet, von da an gibt es noch 120 Jahre Gnadenfrist und dann kommt das Gericht der Sintflut. Manche haben gesagt, ja nein, das bedeutet, dass die Menschen von da an jetzt nicht mehr so alt werden wie früher, Adam bis 930, Methuselah, der Älteste, der genannt wird, 969, sondern nur noch 120 Jahre. Die Auslegung ist schlicht falsch, denn wir können ja selber die Bibel lesen in Kapitel 11, nach der Sintflut, wie da immer noch Patriarchen in der Linie von Noah, Sem bis auf Abraham mehrere hundert Jahre alt wurden. Das stimmt einfach nicht. Das bezieht sich auf die Gnadenfrist. 120 Jahre Gnadenfrist. Und dann lesen wir in Vers 4, in jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde. Und auch nachher. Also auch nach der Sintflut. Ja, natürlich, wir kennen zum Beispiel Goliath und die Söhne des Rapha. All diese Riesen unter den Kanaanitern und Philistern, die uns später in der Bibel vorgestellt werden. Und jetzt ist wichtig, dass man das Hebräische mit den Zeitformen da sehr genau übersetzt. Ich habe das auf dem Skript gemacht, Seite 8 unten, ganz unten. Genau Übersetzung von Vers 4. In jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde und auch nachher, weil die Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen einzugehen pflegten und diese ihnen gebaren. Also diese Verbform dort drückt das Dauernde, das Gewohnheitsmäßige aus. Das ist also immer wieder geschehen, vor der Sintflut und auch nach der Sintflut noch. Und das hat dazu geführt, wie uns dann weiter berichtet wird, in jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde und danach, das sind die Helden, welche von Alters her waren, die Männer von Ruhm gewesen sind. Und so sehen wir all diese Riesengeschichten in den Mythen und Märchen der Völker, die beruhen auf einem Kern Wahrheit, dass es diese Riesen wirklich gegeben hat. Und man hat auch Ausgraben gemacht von Skeletten, von übermäßig riesigen Menschen. Ja, sogar die New Yorker Times hat seinerzeit über einen solchen Fund berichtet. Ja, und Gott sieht also allgemein die Bosheit des Menschen, Vers 5, und der Herr sah, dass des Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Gebilde der Gedanken seines Herzens, nur böse den ganzen Tag. Und so beschließt Gott, dieses erste Zeitalter durch Gericht zu beenden. Aber Noah, Vers 8, findet Gnade in den Augen des Herrn. Und das ist nun wichtig, Noah findet Gnade. Und diese Gnade wirkt sich aus durch ein gerechtes Leben. Nicht, weil er gerecht war, fand er Gnade, sondern weil er ein Mensch war, der eben Buße getan hatte über seine Sünde. Und darum wird in Vers 9 gesagt, dies ist die Geschichte Noahs. Noah war ein gerechter, vollkommener Mann unter seinen Zeitgenossen. Noah wandelte mit Gott. Er wird verschont und angewiesen, eine Arche zu bauen. Ich habe hier die Maße angegeben, auf Seite 9, oben. 300 mal 50 mal 30 Ellen. Wenn man das mit der Königselle berechnet, das ist die althebräische Elle, die ist exakt 52,5 Zentimeter. Die kleine ist eine Handbreit weniger, 45 Zentimeter. Und so ergibt das mit der Königselle 157,5 Meter lang. 26,25 breit und 15,75 Meter hoch. Das Verhältnis Länge-Breite ist 1 zu 6. Das ist absolut ideal für höchste Stabilität auf dem Wasser. Ich war bei den Babyloniern findet man auch eine Sintflutgeschichte. Übrigens nicht nur bei denen. Ich war die liberalen Theologen im 19. Jahrhundert haben gesagt, oh, das Gilgamesch-Epos. Die Babylonier kannten auch eine Sintflutgeschichte. Ja, und wer hat wem abgeschrieben? Natürlich die Hebräer haben von kultivierten Babylonien abgeschrieben. Und das war damals noch der Bibel-Babel-Streit. Ja, woher kommt was? Die Bibel von Babel oder Babel von der Bibel? Und die Liberalen haben das natürlich beantwortet mit die Bibel von Babel. Aber in der Zwischenzeit hat man weltweit auf allen fünf Kontinenten bei den Völkern, verschiedensten Völkern, Sintflutgeschichten gefunden. Und mit ganz frappanten Parallelen. Selbst bei den Indianern in Amerika. Und jetzt könnte man sagen, ja, wer hat abgeschrieben? Die Indianer von den Hebräern oder von den Babyloniern und umgekehrt? Nein, das zeigt, dass es eine Sintflut gegeben hat. Und dass die ganze Menschheit eben zurückgeht auf Noah und seine Söhne. Und von daher wurde diese Geschichte weiter tradiert und darum findet man die Überreste in aller Welt. Und damit kann man den Bibel-Babel-Streit ganz neu beleuchten. Und übrigens im babylonischen Epos von der Sintflut ist die Arche ein Würfel mit 12 Stockwerken. Und wie schwimmt ein Würfel? So. Ja? Eine Katastrophe. Also da möchte ich nicht dabei gewesen sein. Aber in der Arche von Noah, da war es einem wohl. Und das ist nun eine Entdeckung erst durch das moderne Ingenieurwesen. 1 zu 6, das gibt ideale Stabilität. Und Professor Werner Gitt hat ja das sehr schön auch berechnet, dass die Maßangaben ideal sind, also wenn man das mit Optimierung berechnet, mit moderner Mathematik, dann ist das die ideale sind das die ideale Maße, um möglichst großen Raum mit möglichst wenig Material zu gewinnen. Also effektiv durch die Optimierung ist das die Spitze. Ist doch wunderbar. Und Berechnungen, wie viele Tiere es gibt und wirklich Grundtypen von Tierarten, die zeigen, dass die Dimensionen gereicht haben, um die lungenatmenden Tiere aufzunehmen. Gefühlsmäßig würde man sagen, das hat doch nie gereicht. Aber es ist sowieso ein Problem, wenn man eben solche Fragen mit dem Gefühl beantworten will. Man muss es rechnen, dann geht's auf. So, und jetzt ist Zeit für Pause.